Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge diskutieren wir die Frage, ob wir mit essbaren Insekten nachhaltig die Welternährung sichern können. Die Weltbevölkerung wächst und damit auch die Herausforderung, alle Menschen mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Klimawandel, knappe Ressourcen und Kriege gefährden die globale Ernährungssicherheit. Eine Intensivierung der Landwirtschaft und der weitere Ausbau der Viehzucht scheinen keine Lösung. Die Schäden für die Umwelt wären wohl größer als der kurzfristige Nutzen. Also müssen Alternativen und neue Wege her. Ein Ansatz, der weltweit verfolgt und auch hier an der TU Dresden erforscht wird, sind Insekten als Essen der Zukunft. Wie erfolgsversprechend dieser Ansatz ist, in welcher Form wir Insekten zu uns nehmen können und wie diese für die Nahrungsmittelproduktion gezüchtet werden, besprechen wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
So, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich mich darauf wirklich gefreut habe, aber für wissenschaftliche Zwecke macht man ja dann doch so einiges. Thomas, du hast uns heute Insekten zum Kosten mitgebracht. Wir bitten also jetzt gleich die Essgeräusche zu entschuldigen. Was hast du denn mitgebracht? Was haben wir denn hier?
Ja, ich habe also drei Insekten mitgebracht und die habe ich gekauft bei einem großen Online-Händler. Und zwar geröstete Heuschrecken hier, ganz im Stück sozusagen. Dann Hausgrillen, die man auch als Heimchen bezeichnet, und dann die leckeren Mehlwürmer, getrocknete. Ja, und die probieren wir jetzt, oder? Ja,
ich bin dafür, dass wir mit den Mehlwürmern anfangen. Ja. Okay. Die sehen am wenigsten gefährlich aus.
Ja, ich mache sie mal auf. Ich kann schon mal sagen, sie bewegen sich nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Schon mal gut, ja.
Aber es riecht gar nicht schlecht. Also es riecht ein bisschen wie die Zoohandlung, aber es ist jetzt nicht, oh Gott, das ist ein bisschen viel. Ist jetzt nicht schlimm.
Ja, ich mache die Heimchen auch auf, oder? Wenn dann das volle Programm.
Richtig gut. Ja, schmecken halt.
Mit ein bisschen Salz wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht. Also es knuspert halt.
Ja, es ist knusprig, trocken eigentlich. Schmeckt es nach nicht
viel. Ich habe mir ein paar zu viele genommen. Ich weiß nicht, ob ich die alle essen möchte.
Jetzt kommen noch die Wanderheuschrecken.
Also das gebe ich jetzt schon mal weiter. Da brauche ich erstmal, ich muss erstmal meine Mehlwürmer essen. Da sind zu viele rausgekommen.
Heimchen.
Also ein bisschen erdnussflippig schon. Also ja, ja, die Assoziation ist erdnussflippig.
Also die Heimchen waren noch ein bisschen, so ein bisschen die Heuschrecken kann ich nicht essen. Ich gebe
Erdnussflips trifft es ganz gut. Ja.
Nee, also an die Heuschrecken komme ich auch nicht ran. Aber ich würde noch mal ein Heimchen probieren, da hatte ich noch keins.
Also die fand ich mit am besten, die Heimchen, muss ich sagen. Die
sind ich erkenne so auch das Tier nicht, das ist okay.
Ja, genau.
Also gut schmeckt es, ne? Wenn ich ausblende, was ich esse, ist das gar kein Problem.
Ja, so zum Knabbern oder so zum Snacken.
Die Nährwerte hinten drauf waren ja auch nicht schlimm.
Ich probiere es mal.
Yeah. Ja. Yes.
Super. Schmeckt nicht viel anders. Also die sind alle ähnlich.
Schmecken alle ungefähr gleich. Ne?
Ja, komm jetzt. Ich will sagen, Augen zu und durch. Noch eins.
Doch nicht.
Ich will eigentlich. Welche Seite hast du abgebissen? Eigentlich egal. Ne?
Den hinteren Teil. Ja.
Also bei der Heuschrecke, die sieht aus nach Heuschrecke. Man hat die Flügel in der Hand. Ich kann es verstehen, dass du dich da nicht rantraust, Thomas. Ich glaube, in Schokolade wäre es ja gar kein Problem, weil dann würde ich es nicht erkennen. Also das nächste Mal nehmen wir hier einen Schokobrunnen mit.
Yes!
Also es knuspert sehr, sehr. Ja. Also schmecken tut es nicht besser.
Nee, also ich fand die anderen beiden auch besser als die Heuschrecke.
Ich bin ja eigentlich Fan, wenn es cruncht, aber das war gerade eine Nummer zu viel.
Also mein Favorit waren die Heimchen. Die,
ja, die waren
so irgendwie okay.
Ich bin Team Melbourne.
Alles klar. Also gut, man kann die Insekten jetzt also durchaus essen. Geschmacklich sind sie nicht so schlecht, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man wirklich davon satt wird. Wie kommt es also, dass seit einiger Zeit Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft diskutiert werden, Thomas?
Herr Per, du hast es in deiner Einleitung ja dargestellt, eine der großen Herausforderungen aktuell bereits und auch dann in den nächsten Jahrzehnten wird es sein, die Welternährung zu sichern. Derzeit sind wir etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt und davon haben wir jetzt bereits rund 700 Millionen Menschen nicht ausreichend zu essen. Das heißt, ihre Kalorienzufuhr ist unter dem Mindestbedarf und es sind immer noch so knapp 2 Milliarden, die dazukommen, deren Ernährungssicherheit gefährdet ist, sei es durch Kriege, durch Armut, durch den fortschreitenden Klimawandel. Und da gibt es Szenarien, wie sich diese Weltbevölkerung entwickelt, und man schätzt, dass es 2060 etwa 10 Milliarden Menschen sein werden. Dann gibt es verschiedene Kalkulationen. Die einen sagen, dass es dann bis 2100 noch weiter ansteigen soll, auf etwa 11 Milliarden. Es gibt optimistischere Prognosen, die sagen, dass es ab 2060 etwas zurückgeht auf 9 Milliarden. Aber ganz egal, wie hoch diese Anzahl dann sein wird, man kann jetzt aus diesen Prognosen schon abschätzen, dass man bis zum Jahr 2100 etwa um die Hälfte mehr, mindestens die Hälfte mehr an Kilokalorien gewissermaßen produzieren muss, als sie heute produziert werden. Und dieser Zuwachs, den wir jetzt brauchen werden, die nächsten Jahrzehnte, der lässt sich jetzt mit einer extensiveren Landwirtschaft nicht realisieren. Es gibt einfach nicht mehr genug Ackerflächen, und aus dem Grunde sucht man eben nach Lebensmitteln, die man ressourcenschonend erzeugen kann. Und da kann man dann eben jetzt auch auf Insekten.
Ja, vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung und des Klimawandels wird ja mittlerweile häufig der Begriff Ernährungswende benutzt. Was steckt denn da genau dahinter?
Also es ist sicherlich grundsätzlich so, und aus wissenschaftlicher Sicht gibt es da auch definitiv einen Konsens, dass die Konsequenzen dieser vorhin genannten Bevölkerungsentwicklung, die Konsequenzen des menschgemachten Klimawandels, aber eben auch die stetige Zunahme von Übergewicht in den Industrienationen jetzt bereits maßgebliche Änderungen und Entwicklungen erfordert in der Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, wie und was wir konsumieren und wie wir dann vor allen Dingen diese Lebensmittel weltweit verteilen. Jetzt aber in der öffentlichen Diskussion zu dieser Thematik einen Begriff wie Ernährungswende benutzen, das finde ich aus kommunikativer Sicht, ehrlich gesagt, ja, ich möchte fast sagen, verfehlt. Ich glaube sogar, dass die häufige Verwendung dieses Begriffes, so etwa in der Politik oder in den Medien, selbst unsere Bundesministerien sprechen von diesem Begriff Ernährungswende, dass das eher schadet, als es nutzt. Ich möchte es kurz erklären. Der Begriff Wende, der suggeriert ja, dass wir unser aktuelles Essverhalten grundlegend ändern müssen, dass es grundlegend schlecht ist und dass wir dieses Ernährungsverhalten deshalb möglichst umgehend vollständig ändern müssen. Mit anderen Worten, dass es auch jetzt, so wie wir essen, letztlich unmoralisch ist, wenn wir dieses Verhalten nicht ändern würden. Und damit ist dieser Begriff ja gewissermaßen, ich möchte sagen, normativ aufgeladen, und viele empfinden diesen Begriff dann gleichsam als Bevormundung, so im Sinne von, mir wird jetzt vorgeschrieben, was ich zu essen habe. Nun ist aber alles, was mit Essen, mit Lebensmittelherstellung zu tun hat, alles das hat eine lange Tradition, die Herstellung von Wurst, die Herstellung von Käse, von Bier und Wein. Das gibt es seit Hunderten oder seit Tausenden von Jahren als Teil unserer Kultur. Und wenn jetzt da jemand kommt und sagt, alles das muss jetzt anders werden, genau das steckt in dem Begriff Ernährungswende, dann kann das tatsächlich von vielen Menschen als ein Angriff auf kulturelle Werte verstanden werden. Und tatsächlich kann sich aber unser Essverhalten, unsere Essgewohnheiten und auch die Erzeugung von Lebensmitteln, das Handwerk, die Industriekultur, die kann sich, wenn überhaupt, nur schrittweise ändern. Und insofern provoziert halt dieser Begriff Ernährungswende viele Menschen möglicherweise zu einem fundamentalen Widerspruch und führt dann vielleicht sogar dazu, dass man die Beschäftigung mit diesen großen Herausforderungen im Lebensmittelbereich schlichtweg ablehnt oder ignoriert. Und dann bieten solche Narrative auch quasi Angriffspunkte für Populisten, die dann mit völlig unwissenschaftlichen Argumentationen eben das Ablehnen jeder Notwendigkeit, irgendwas ändern zu müssen, propagieren. Und aus dem Grund ist für mich dieser unglückliche Begriff Ernährungswende ehrlich gesagt fast ein Musterbeispiel dafür, wie in vielen Bereichen der Lebensmittel- und Ernährungskommunikation was schiefläuft.
Lebensmittelproduktion sollte doch vor allen Dingen nachhaltig sein. Kannst du vielleicht erst einmal erklären, was Nachhaltigkeit bedeutet, also für Lebensmittel und auch ganz allgemein?
Also Nachhaltigkeit ist etwas, was man zu Recht natürlich momentan sehr intensiv in allen möglichen Bereichen diskutiert. Jetzt bezogen auf Lebensmittel kann man so ein bisschen fokussieren auf das, was die Vereinten Nationen 2015 in ihrer Agenda 2030 aufgeschrieben haben. Da hat sich die Weltgemeinschaft auf 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung geeinigt. Und das Hauptziel ist es natürlich, allen Menschen auf der Welt ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Und viele dieser 17 Ziele, die haben jetzt einen direkten Bezug zu Lebensmitteln. Da kann man dann einige Ziele durchgehen, zum Beispiel Ziel 1 und 2, keine Armut, kein Hunger. Ziel 3 ist Gesundheit. Ziel 6, sauberes Wasser. Ziel 12, nachhaltiger Konsum, was wiederum unmittelbar mit Ziel 13, Klimaschutz, zusammenhängt. Und in all diesen Zielen steckt natürlich immer auch das Thema Lebensmittel mit drin. Und wenn man jetzt fokussiert auf die Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln, dann kann man zum Beispiel nachlesen bei der FAO, der Welternährungsorganisation, und die sagt dann, dass Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln vier Dimensionen umfasst. Und zwar die vier Dimensionen Gesundheit, Ökologie, Ökonomie und Kultur. Das heißt, nachhaltige Lebensmittel sollen erstens die Gesundheit fördern, sie sollen zweitens möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben, drittens, man soll sie sich leisten können, Sie sollen aber auch wirtschaftlich produziert werden können. Und viertens, und das ist ein wichtiger Punkt, der meines Erachtens oft vergessen wird, gerade auch vor diesem Hintergrund des Begriffs Ernährungswende, viertens, sie sollen kulturell akzeptiert werden. Das heißt, die Menschen sollen auch diese nachhaltigen Lebensmittel in ihrer Esskultur, wenn ich so sagen darf, einbauen können.
Bei Kühen spricht man ja zum Beispiel von einem äußerst schlechten CO2-Fußabdruck. Wie hat man den denn berechnet?
Ja, die Frage ist wirklich gut, denn sehr häufig erfährt man nicht, wie diese Zahlen tatsächlich berechnet werden. Ich würde auch die Zahlen, wenn sie so landläufig kommuniziert werden, immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen und nachfragen, wie du sie jetzt auch machst, wie man tatsächlich diese Zahlen dann ermittelt. Solche Angaben muss man auch zum Beispiel zum Wasserverbrauch oder so auf der Basis wirklich fundierter Berechnungen ermitteln. Und da gibt es eine anerkannte Methode, das ist die sogenannte Ökobilanz, das sogenannte Life Cycle Assessment, LCA. Und da gibt es tatsächliche ISO-Normen, nach denen man das berechnen kann. Da kann man dann den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, also zum Beispiel eines Lebensmittels, berechnen, von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, den Transport, den Nutzen, die Nutzung bis hin dann zur Entsorgung. Und da gibt es tatsächlich professionelle Tools und Datenbanken, die für Firmen dann beispielsweise die Berechnung erlauben. Als Verbraucherinnen und Verbraucher kann man auf etwas populärwissenschaftlichere Quellen zurückgreifen, die aber trotzdem sehr fundiert sind. Da gibt es zum Beispiel eine Datenbank Our World in Data, also die Daten sozusagen unserer Welt. Die beruhen dann in diesem Falle zum Beispiel auf Publikationen in der Zeitschrift Nature. Und da kann man dann für verschiedene Lebensmittel entsprechend, ich sag's mal, seriös begründete CO2-Daten abrufen.
Und wie sieht das bei Insekten aus? Die haben ja kleine Füße. Wie sieht der CO2-Abdruck aus?
Das hängt natürlich bei allen Lebensmitteln, auch bei Insekten, dann von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also da geht es los bei den Emissionen, die für die Erzeugung des Futters benötigt werden. Das geht über die Beheizung der Zuchtanlagen. Man muss ja diese Insekten dann bei relativ hohen Temperaturen gewissermaßen halten. Dann hängt es davon ab, wo diese Zuchtanlagen stehen. In afrikanischen Ländern beispielsweise hat es 30 bis 40 Grad, da braucht es deutlich weniger Energie als zum Beispiel bei uns. Also insgesamt gesehen ist auch das eine sehr, sehr schwierige Berechnung. Man ist sich aber einig, dass dieser CO2-Fußabdruck bei Insekten deutlich niedriger ist als bei Fleisch. Da gibt es eine Studie vom Umweltbundesamt, die Zahl kann man vielleicht hier zitieren, und die sagt, dass die Treibhausgasemissionen bei Insekten so etwa ein Drittel der sind von Hühnchenfleisch.
Müsste man bei der Größenordnung dann bei Insekten nicht eigentlich auch von Massentierhaltung sprechen?
Ja, wahrscheinlich schon, denke ich. Man kann es sicherlich so bezeichnen. Wenn es nachhaltig sein soll, dann muss man aber natürlich massenhaft produzieren. Und damit müssen natürlich ganz, ganz viele Tiere auf einem sehr engen Raum gehalten werden. Also per Definition ist es natürlich eine Massentierhaltung. Aber ich glaube, man muss da schon ein bisschen unterscheiden, denn eine Massentierhaltung bei Insekten ist, ich glaube schon, auch aus ethischer Sicht anders zu bewerten als zum Beispiel eine Legebatteriehaltung bei Hühnern oder eine Massentierhaltung bei Schweinen. Interessant ist in diesem Zusammenhang und wahrscheinlich auch für die künftige Diskussion zur Akzeptanz von Insektenfarmen die Frage nach dem Schmerzempfinden von Insekten. Und da weiß man offensichtlich noch gar nicht so ganz genau aus wissenschaftlicher Sicht, ob Insekten sowas wie Schmerz überhaupt empfinden oder nicht. Da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Und auch aus Sicht des Tierschutzes gelten zum Beispiel jetzt wissenschaftliche Versuche mit Insekten nach dem Tierschutzgesetz oder dem EU-Tierversuchsrichtlinien nicht als Tierversuche. Und das allein könnte dann vielleicht auch mit in die Diskussion, ob dann jetzt Insekten Massentierhaltung sind oder nicht, mit einbezogen werden.
Wenn wir jetzt über die Ernährung durch Insekten sprechen, dann denke ich vor allem irgendwie an asiatische Länder. Wo überall auf der Welt werden denn Insekten gegessen?
Ja, das ist richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, in denen Insekten gegessen werden. Man spricht übrigens davon der sogenannten Entomophagie, also das Essen von Insekten. Und es gibt es in der Tat in Asien, zum Beispiel in Thailand, da gibt es so Streetfood-Märkte, auf denen dann Heuschrecken und Grillen und so angeboten werden. In afrikanischen Ländern, Nigeria, Ghana, Südafrika, da gibt es dann Termiten, Heuschrecken und Raupen, die sind auch durchaus wichtige Proteinquellen. In Lateinamerika, wie in Mexiko zum Beispiel, da werden dann geröstete Heuschrecken in Tacos oder als Snack gegessen. Und es gibt natürlich ganz viele indigene Völker, zum Beispiel in Brasilien oder auch in Australien, bei denen Insekten zum täglichen Essen gehören. Es wird da häufig eine Zahl kommuniziert. Sehr häufig spricht man von 2 Milliarden Menschen weltweit, die regelmäßig Insekten essen. So, das ist aber eine Zahl, die, wie gesagt, häufig zitiert wird, auch zum Beispiel von der FAO oder auch von verschiedenen Ministerien. Aber diese Zahl ist beim genauen Hinschauen wahrscheinlich nicht korrekt. Denn es kommt jetzt immer mehr darauf an, ab wann wird denn jemand als Insektenesser oder Esserin bezeichnet? Sind wir es jetzt auch schon? Wenn wir vorhin Insekten probiert haben, sind wir es auch schon? Können wir auch zu diesen 2 Milliarden? Also man muss natürlich die Menge berücksichtigen. Und da gibt es tatsächlich Studien, die das seriöser abschätzen und die sprechen von mehreren 100 Millionen Menschen auf der Welt, für die Insekten tatsächlich jetzt eine maßgebliche Nahrungsquelle darstellen.
Beim Supermarkt um die Ecke habe ich jetzt noch keine Insekten gesehen im Regal, aber nutzt man Insekten nicht auch in der, also für die Lebensmittelproduktion, irgendwie Milbenkäse oder so?
Ja, der Milbenkäse, das ist ein gutes Beispiel. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele für eine Nutzung von Insekten als Lebensmittel, auch bei uns. Ich fange mal an mit den sogenannten Cochenil-Schildläusen. Dactylopius coccus heißen die auf schön Lateinisch. Die züchtet man auf bestimmten Kaktusarten in Süd- und Mittelamerika. Die werden dann abgekratzt, getrocknet und pulverisiert, mit Wasser extrahiert. Und die dienen dann als Quelle für einen roten Lebensmittelfarbstoff, das Karminrot, E120 heißt der. Und dieser Farbstoff, der wird dann für viele Lebensmittel verwendet, zum Beispiel für Gummibärchen, für Joghurts, für Getränke. Jeder kennt den Campari. In dem waren diese Cochenil-Läuse tatsächlich, aber nur bis zum Jahr 2006, der Farbstoff. 2006 hat die Firma dann dieses Rot durch einen synthetischen Farbstoff ersetzt, um ihren Campari auch für Veganerinnen und Veganer sozusagen anbieten zu können. Ja, und dann gibt es tatsächlich diesen Würchwitzer Milbenkäse, den du vorhin gemeint hast, Jule. Das ist eine Käsespezialität aus dem Altenburger Land, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht. Das ist 50 Kilometer südlich von Leipzig. Und dort ist es tatsächlich eine Spezialität. Man macht da den Käse frisch und nach der Herstellung lagert man diesen frischen Käse mehrere Monate in Kisten, in denen Millionen Milben drin sind. Tyrolichus casei heißen die. Das sind die Käsemilben und die fermentieren dann den Käse. Die lassen den tatsächlich ja reifen und dann entsteht am Ende nach einigen Monaten sowas wie so ein harzer Käseartig, möchte man so sagen. Der schmeckt dann sehr, sehr intensiv und in dem leben die Milben auch noch, wenn der Käse fertig ist. Ja, und die werden dann mitgegessen gewissermaßen. Ja, und dann hat man früher Insekten auch noch direkt gegessen. Man findet im Internet zum Beispiel eine ganze Reihe von Rezepten für Maikäfersuppe. Die hat man eingesammelt, die Käfer, hat die Flügel und Beine abgezupft und dann herausgebraten und in der Suppe gekocht. Das soll angeblich schmecken wie Garnelen. Jetzt waren halt Maikäfer früher häufiger als heute. Heute sind die sogar geschützt. Ja, und interessant ist vielleicht, ihr wisst, dass ich mich sehr für Evolution interessiere. Tatsächlich ist der Mensch auch evolutionär an das Essen von Insekten angepasst. Wir haben in unserem Verdauungstrakt zwei Enzyme. Ein Enzym namens Trehalase, die spaltet den Zucker Trehalose. So, und das ist der wichtigste Zucker, der in Insekten vorkommt. Und vor ganz kurzem, erst vor ein paar Jahren, haben wir entdeckt, dass wir auch eine Chitinase bei uns im Verdauungstrakt exprimieren. Diese Chitinase, die spaltet das Chitin. Und dieses Chitin ist der Stoff, aus dem der Panzer, die Kruste von den Insekten aufgebaut ist. Also wir sind sozusagen evolutionsbiologisch ans Insektenessen angepasst.
Ja, lass uns doch dazu vielleicht noch ein wenig mehr in die Lebensmittelchemie eintauchen. Wie sieht denn die genaue Zusammensetzung aus? Also könnten Insekten in Bezug auf ihre Inhaltsstoffe mit anderen tierischen Lebensmitteln mithalten? Ich denke da an die Proteinqualität, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter.
Ja, es ist schon so, dass Insekten aus lebensmittelanalytischer Sicht eine sehr gute Zusammensetzung und eine sehr interessante Zusammensetzung haben, ähnlich wie andere tierische Lebensmittel, wobei die Gehalte an den Hauptinhaltsstoffen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat aber recht variabel sind. Grundsätzlich enthalten Insekten, wie du richtig sagst, Peer, sehr viel Protein. Das kann so von 40-70% schwanken. Allerdings muss man da die Literaturdaten und auch das, was auf den Verpackungen draufsteht, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn die Bestimmung des Proteingehaltes, die hängt von der Methode ab. Meistens bestimmt man da den Stickstoffgehalt und rechnet dann den Proteingehalt aus. Und der wird bei Insekten oft überschätzt, denn das Chitin, also diese Panzersubstanz gewissermaßen, die enthält ebenfalls Stickstoff und die zählt dann mit zum Protein, obwohl es eigentlich kein Protein ist. Trotzdem aber können Insekten eine relevante Proteinquelle darstellen, und zwar deshalb, weil dieses Protein von Insekten auch sehr gut zusammengesetzt ist, sehr günstig, sehr viele essentielle Aminosäuren enthält. Wir haben da selber mal Untersuchungen dazu gemacht. Wir haben also mal Aminosäureanalytik gemacht von verschiedenen Insekten und das dann verglichen mit der Aminosäurezusammensetzung von anderen Tieren. Und da kann man dann sagen, dass die Proteinwertigkeit von Insekten so in etwa vergleichbar ist mit der von Hühnchenfleisch. Interessant ist, dass der Fettgehalt relativ gering ist, nur so etwa 10-15%. Die Zusammensetzung, die hängt dann ziemlich stark vom Futter ab. Das kann man auch durch die Fütterung sehr stark dann steuern und beeinflussen. Man kann zum Beispiel dann dafür sorgen, dass relativ viel Omega-3-Fettsäuren drin sind, sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Dann ist der Zuckergehalt sehr gering, trägt also kaum zu den Kalorien bei. Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralien sind ebenfalls in relativ hohen Mengen enthalten. Also insgesamt ist es aus ernährungsphysiologischer Sicht eine sehr günstige Zusammensetzung.
Das klingt in der Tat ganz gut. Ja, und wie sieht es denn mit dem Lebensmittelrecht aus? Ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach möglich, dass man da jetzt Insekten im Supermarkt anbietet. Da gibt es doch bestimmt rechtliche Vorgaben, oder?
Absolut gibt es diese Regelungen. Natürlich gibt es die PER. Die Zulassung von Insekten, die ist in der EU im Rahmen der Novel Food Verordnung geregelt. Und diese Novel Food Verordnung, die gilt seit 2018 und die regelt jetzt neuartige Lebensmittel, und dazu gehören auch Insekten, und zwar sagt man, die vor dem 15. Mai 1997, das ist so ein Stichtag, also alle Lebensmittel, die vor diesem Stichtag in der EU nicht in nennenswertem Umfang gegessen wurden, die müssen dieses Novel Food Verfahren durchlaufen. Das bedeutet, dass die Unternehmen jetzt zum Beispiel für essbare Insekten so eine Zulassung beantragen müssen bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, die wir schon öfters hier auch genannt haben. Und diese EFSA, die bewertet dann die Sicherheit der jeweiligen Spezies, bevor dann die EU-Kommission eine Zulassung erteilt. Und da gibt es jetzt ein paar, insgesamt vier Insektenarten, die bei uns zugelassen sind bisher in der EU seit 2021. 2021 wurden die getrockneten Mehlwürmer, Tenebrium molitor, zugelassen. Ebenfalls 2021, das war im November 2021, die Wanderheuschrecke, Locusta migratoria, als gefrorene, getrocknete oder pulverisierte Produkte. Im Februar 2022 wurden die Hausgrillen zugelassen oder auch Heimchen, die haben wir vorhin ja auch probiert. Acheta domesticus heißt die. Und 2023 wurden dann noch die Larven des Getreideschimmelkäfers, Alphitobius diaperinus, zugelassen. Und das sind die vier, die derzeit zugelassen sind. Drei davon haben wir ja vorhin probiert. Ganz interessant, vielleicht vor ganz, ganz kurzem wurde jetzt noch ein weiteres Insektenprodukt gewissermaßen zugelassen. Und zwar Tenebrium molitor, also die Mehlwürmer mit einem erhöhten Vitamin-D-Gehalt. Das sind Mehlwürmer, die unter UV-Licht gewissermaßen gehalten werden. Dieses UV-Licht sorgt dann dafür, dass die ähnlich wie wir, wenn wir ins Licht gehen, in der Haut, dass dann diese Mehlwürmer ebenfalls Vitamin D produzieren, und die dürfen jetzt ebenfalls als Pulver gewissermaßen dann vertrieben werden. Allerdings hat die EFSA letztlich ja nur entschieden, im Endeffekt, dass die Anwendung dieser Mehlwürmer sicher ist, aber sie schreibt auch, dass die tatsächlichen Vitamin D-Gehalte so gering sind, dass sie, wenn man sie in Lebensmittel reinmacht, eigentlich keinen Beitrag zur Vitamin-D-Versorgung liefern. Das hat jetzt eine Firma gewissermaßen für ein paar Jahre als Claim, und die dürfen jetzt dieses Produkt dann einige Jahre exklusiv vermarkten.
Wir haben ja heute die Insekten im Ganzen gegessen. Du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass Pulver verkauft werden. Was gibt es denn da auf dem Markt?
Also Insekten kann man als Ganzes essen, zum Beispiel geröstet, gewürzt, als Knabberprodukt oder irgendwie so. In der Regel werden sie aber getrocknet und zu Pulver vermahlen, einfach auch um auf die Art und Weise vielleicht sie auch für eine größere Lebensmittelkategorie auf der einen Seite oder für mehr Kategorien auf der einen Seite, natürlich auch für mehr Menschen, ja, akzeptabel zu machen. Da gibt es alles Mögliche. Man kann sie zum Beispiel in Proteinriegel einarbeiten. Man kann sie nutzen für Backwaren, für Pasta, für Nudeln, für Fleischersatzprodukte, für Suppen, für Soßen. Also überall da, wo man das Pulver mit rein machen kann gewissermaßen, um auf die Art und Weise in erster Linie dann den Proteingehalt etwas zu erhöhen.
Wie ist das bei diesen Produkten dann mit der Kennzeichnungspflicht? Steht dann auf dem Bürger drauf, dass da Insekten drin sind?
Also die Kennzeichnung, die muss gemäß der EU-Lebensmittelinformationsverordnung erfolgen. Und zwar müssen die Insekten in der Zutatenliste aufgeführt werden. Da muss dann stehen, welches Insekt es ist, also der wissenschaftliche und der gebräuchliche Name. Es muss die Zubereitungsform drinstehen, also getrocknet, gefroren, pulverisiert und so weiter. Und es muss ein Allergenhinweis draufstehen für potenzielle Kreuzreaktionen. So, und wenn auf der Verpackung dann zum Beispiel noch besonders hervorgehoben wird, dass es um ein Insektenprodukt handelt, also meinetwegen der Burger mit Insekten oder irgendwie so, dann muss auch der Anteil des Insektenpulvers am Produkt angegeben werden. Jetzt ist mir häufig die Kritik, wonach wir heimlich zum Essen von Insekten verleitet werden. Es gibt auch entsprechende Statements von nicht unbekannten bayerischen Politikern, so im Sinne von Schweinsbraten statt Insekten und Madenmüsli und irgendwie so. Fakt ist jetzt, es gibt keine explizite Kennzeichnungspflicht vorne drauf auf der Verpackung. Insekten müssen aber, wie erwähnt, in der Zutatenliste aufgeführt sein. Also man kann definitiv Insekten nicht heimlich ins Essen hineinmischen und jetzt alle dafür sozusagen zwingen, irgendwie heimlich Insekten zu essen.
Per hat am Anfang schon erwähnt, dass ihr auch an Insekten forscht. Da brauchen wir jetzt Details.
Wir interessieren uns für Insektenprotein als funktionelle Bestandteile. Das heißt, uns geht es nicht so sehr darum, die Insekten insgesamt als Lebensmittel vermarktbar oder anwendbar zu machen, sondern wir versuchen, einzelne Proteinfraktionen zu gewinnen, die dann ganz definierte Eigenschaften haben können und dann vielleicht als funktioneller Bestandteil in bestimmten Lebensmitteln eingesetzt werden können, etwa zur Gelbildung, zur Schaumbildung. Man weiß zum Beispiel, dass Pflanzenproteine sehr schlechte Gele bilden und möglicherweise könnten dann solche Insektenproteinzusätze dazu führen, dass man entsprechend bessere Strukturen erzeugen kann. Das wären mögliche Anwendungsgebiete für Lebensmittel, aber vor allen Dingen auch dann beispielsweise für die Futtermittelindustrie. Ja, und seit kurzem verfolgen wir dann noch einen zweiten Forschungsschwerpunkt, nämlich das Thema Allergien gegen Insekten.
Ja, wie sieht es denn aus mit der Verträglichkeit von Insekten? Sind die besonders allergen?
Ja, am bekanntesten sind sogenannte Kreuzreaktionen, vor denen muss man auch warnen auf der Verpackung. Das heißt, Menschen, die jetzt schon eine Allergie haben, eine Allergie gegen Krustentiere, also zum Beispiel gegen Garnelen, gegen Schrimps, gegen Krebstiere und so, da weiß man, dass diese häufig auch allergisch gegen Insekten reagieren, also Insekten im Essen. Da gibt es Studien, dass so etwa die Hälfte der Menschen, die eine Allergie gegen Krustentiere haben, dass die dann in klinischen Provokationstests auch stark auf Insekten im Lebensmittel reagieren. Das liegt daran, dass das Hauptallergen in den Garnelen oder in Krebsen oder so, das heißt Tropomyosin, das ist ein Protein aus den Muskeln und es ist strukturell sehr ähnlich wie das entsprechende Protein bei Insekten. Und wie gesagt, man muss auf den Verpackungen darauf hinweisen. Insekten müssen ja in der Zutatenliste kenntlich gemacht werden und es muss dann eben auf der Verpackung draufstehen, dass es bei Personen mit Allergien gegen Krustentieren allergische Reaktion auslösen kann. Es gibt aber keine, soweit ich weiß zumindest, keine konkreten Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland jetzt allergisch auf Insekten im Essen reagieren. Liegt natürlich vor allem auch daran, dass Insekten erst seit kurzem bei uns in Lebensmitteln verwendet werden können.
Gibt es nicht auch die Stauballergie, die im Zusammenhang mit Insekten steht? Das sind doch irgendwie auch Milben.
Ja, das ist ein super interessantes Thema, was du da ansprichst. Es gibt viele Menschen, die haben eine Hausstauballergie, wobei sie da jetzt nicht auf die Milben reagieren, sondern auf den Kot der Milben, der dann über den Staub eingeatmet wird. Und jetzt ist es ganz interessant vielleicht, dass Insekten enger mit den Garnelen verwandt sind als mit den Milben. Sowohl Insekten wie auch Garnelen und Milben, die gehören zu einer Gruppe, man sagt biologisch zu einem Stamm der sogenannten Gliederfüßer, Arthropoden. Und innerhalb dieser Gruppe, da fasst man dann die Insekten mit den Garnelen zusammen und den anderen Krustentieren, die gehören dann zu den sogenannten Pankrustaceen, um mal ein kleines bisschen in die Biologie abzudriften. Und die Milben, die gehören zu einer ganz anderen großen Gruppe, den Helicerata heißen die. Und da gehören zum Beispiel noch Spinnen und Skorpione dazu. Also insofern sind die Milben weiter auseinander von den Insekten oder weiter weg von den Insekten biologisch als die Garnelen. Und eine Kreuzreaktion jetzt bei einer Staubmilbenallergie, die kann auch vorkommen. Auch das muss auf der Verpackung gekennzeichnet werden. Und interessant ist in diesem Zusammenhang jetzt der Expositionsweg, das heißt die Art, wie man das Allergen aufnimmt. Staub nimmt man ja inhalativ, also über die Nase und über die Lunge auf. Und beim Milben ist es dann entsprechend eben die Aufnahme der Ausscheidungsprodukte über den Staub. So, und im Falle von Insekten ist es jetzt so, dass eine inhalative Allergie als sogenannte Primärsensibilisierung, also wenn man wirklich tatsächlich auf den Insektenstaub oder so allergisch wird, das ist möglicherweise problematischer und sogar wahrscheinlich häufiger als eine Primärsensibilisierung gegen Insekten übers Essen. Das ist vor allen Dingen vermutlich relativ häufig bei Menschen, die beruflich mit Insekten viel zu tun haben, also zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, in der Forschung oder in Zuchtbetrieben, im Tierhandel oder irgendwie so, überall da, wo man also mit Insekten oder mit Insektenmehl umgehen muss. Und diese Symptome können dann stärker und belastender sein als bei Lebensmittelallergien. Die betreffen dann vor allen Dingen die Lunge oder die Augen und es sind auch dann tatsächlich unter Umständen anerkannte Berufskrankheiten, die bis hin zu einer Berufsunfähigkeit führen können. Und das Interessante ist, dass da die molekularen Grundlagen noch weitgehend unbekannt sind. Und es wird auch bei Tagungen, wo es um Insekten als Lebensmittel geht oder so, nicht so richtig beachtet. Und das ist etwas, was wir jetzt auch wissenschaftlich beforschen. Und zwar arbeiten wir da in Zusammenarbeit mit dem Institut für Prävention und Arbeitsmedizin. Die sind in Bochum, an der Universität in Bochum angesiedelt. Und das sind ausgewiesene Expertinnen im Bereich jetzt von berufsbedingten Allergien. Und mit denen arbeiten wir zusammen, um letztlich aufzuklären, welche Proteine jetzt zum Beispiel beim Mehlwurm für diese inhalativen Allergene verantwortlich sind und welche Relevanz diese Allergie als mögliche Berufskrankheit haben kann.
Jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Risiko im Zusammenhang mit Insekten als Nahrungsmittel besprochen. Gibt es denn noch weitere Punkte, die man gegebenenfalls kritisch bewerten müsste?
Also neben der Allergenität, und die ist für mich das größte Problem, ehrlich gesagt, aus Sicht des Verbraucherschutzes, da kann man sicher noch ein paar weitere, ich würde sagen, ja, vielleicht eher hypothetische Risiken anführen, die dann letztlich allgemein natürlich für Tierhaltung gelten und jetzt nicht unbedingt spezielle Risiken für Insekten sind. Natürlich ist eine mögliche mikrobiologische Belastung potenziell relevant, also schädliche Bakterien wie Salmonellen oder Listerien oder vielleicht auch Schimmelpilze oder deren Toxine könnten eventuell ein Problem darstellen, insbesondere dann, wenn die Verarbeitung oder die Haltung nicht hygienisch einwandfrei ist. Eine richtige Erhitzung und Verarbeitung ist natürlich dann da essentiell, um entsprechende gesundheitliche Risiken zu minimieren. Dann kann es sein, dass Insekten chemische Kontaminanten, also zum Beispiel Schwermetalle oder Blei oder sowas, ansammeln können über das Futter. Da kommt es natürlich jetzt dann auf die Qualität des Futters an. Da könnte es natürlich auch Probleme mit Pestiziden oder mit Antibiotika geben, die sich in den Insekten akkumulieren. Aber letztlich hängt es dann ganz in erster Linie von der Sauberkeit oder der Verantwortung der Hersteller ab. Und man kann sich, glaube ich, dann auch sehr gut auf unsere Lebensmittel- und Futtermittelkontrolle verlassen, dass diese Risiken vermutlich eher von untergeordneter Bedeutung sind.
Jetzt haben wir neben den Risiken durchaus auch vielversprechende Argumente für Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft gehört. Ich bin irgendwie trotzdem ja ein bisschen skeptisch, was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht. Also gerade hier in unserem Kulturkreis begegnen viele, ich bin da glaube ich keine Ausnahme, ja doch mit einer gewissen Skepsis, vielleicht auch mit ein bisschen Ekel dem Thema. Und ja, wie siehst du das denn? Glaubst du, das wird mal salonfähig werden?
Ja, wir haben es ja vorhin bei unserer Verkostung erlebt, dass es doch eine gewisse Überwindung braucht, um die Insekten zu essen. Und ich bin ehrlich gesagt auch etwas skeptisch. Ich glaube eher, dass es eine bestimmte, vielleicht auch größere Bedeutung in Zukunft haben kann, etwa für die Tierernährung. Und im Lebensmittelbereich vielleicht eher von untergeordneter Bedeutung ist. Wenn man mal die eingangs geführte Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit nochmal aufgreift, die beinhaltet ja auch die kulturelle Akzeptanz. Und aus dem Grunde glaube ich schon, dass Ekel ein ganz entscheidender Faktor ist, der dann gegen so eine Akzeptanz spricht. Und dieser Ekel, wenn man so sagen darf, der ist ja auch durch unser kulturelles Gedächtnis und vielleicht auch durch eine gewisse religiöse Kodierung definiert. Insekten sind allgemein ja negativ konnotiert. Man sieht sie als schädlich an. Im Alten Testament gibt es jede Menge Plagen, die mit Insekten zusammenhängen. Also insofern braucht es wahrscheinlich schon sehr viel Überzeugungsarbeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird doch eine gewisse Skepsis bei ganz, ganz vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch nicht wegzukriegen sein.
Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz in eine andere Richtung gehen. Ich habe gelesen, dass Insekten auch interessant für die Biotechnologie sind. Vielleicht kannst du ja dazu nochmal ein bisschen was erläutern.
Ja, das ist etwas, was auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessanter Forschungs- und Wissenschaftsbereich ist. Man spricht von der Insektenbiotechnologie, auch von der gelben Biotechnologie. Ja, die Biotechnologien haben ja alle so Farben, die grüne Biotechnologie oder die rote Biotechnologie, und in dem Fall haben wir die gelbe Biotechnologie. Und zwar bedeutet das, es ist eine Anwendung jetzt biotechnologischer Methoden, um mithilfe von Insekten oder auch deren Zellen dann bestimmte Produkte für die Medizin, für den Pflanzenschutz, für die industrielle Biotechnologie zu entwickeln. Also zum Beispiel Enzyme zum Abbau von Lignocellulose, das ist der Grundstoff von Holz. Holzabbauende Enzyme, die werden zum Beispiel in der Papier- und Textilverarbeitungsindustrie benötigt, und da kann man dann Insekten vielleicht so als so, ich sage mal, Mini-Bioreaktoren nutzen, um bestimmte Enzyme zu gewinnen oder auch um bestimmte Insektenfette zu gewinnen, die man dann zum Beispiel zu Schmierstoffen, zu Seifen umsetzen kann. Man kann aus bestimmten Proteinfraktionen aus der Insektenmast dann vielleicht auch Klebstoffe herstellen, kosmetische Grundstoffe, Bindemittel, Papierbeschichtungen und so. Da gibt es eine ganze Reihe von Anwendungsaspekten, die aber tatsächlich eher so im Bereich des sogenannten Non-Food-Bereichs sind, also nicht jetzt unbedingt dann Lebensmittelanwendungen sind. Ja, und Stichwort Non-Food, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ich glaube, das kann auch ein ganz wichtiger Bereich sein, in dem Insekten künftig auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdiskussion relevant werden, denn Insekten könnten eine Grundlage für die Ernährung von Haustieren spielen. Macht man heute bereits, und ich glaube, das könnte in Zukunft, spezielles zum Beispiel zur Ernährung von Hunden und von Katzen, durchaus relevant sein. Das ist übrigens ein Bereich, den man gerne vergisst, wenn man so über den Fleischkonsum redet und Diskussionen führt, wie man diesen Fleischkonsum verringern kann. Ich kann vielleicht mal ein paar Zahlen nennen. Die landwirtschaftliche Tierproduktion ist bei uns unter anderem auch deshalb so hoch, weil es bei uns eben ganz viele Hunde und Katzen gibt, für die man ja auch Fleisch produzieren muss. Das Ernährungsministerium schätzt, dass von den Menschen jährlich rund 4,3 Millionen Tonnen Fleisch gegessen wird in Deutschland. Dazu kommen aber dann noch rund 1,6 Millionen Tonnen für Hunde und für Katzenfutter. Man kann jetzt die Zahl nicht so direkt eins zu eins gegeneinander aufrechnen, aber es wird doch deutlich, dass die Fütterung unserer Haustiere ebenfalls vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit diskutiert werden muss. Und hier könnten jetzt nach meinem Dafürhalten Insekten als Proteinquelle eine viel, viel wichtige Rolle spielen vielleicht als für die Humanernährung und letztlich mit dazu beitragen, dass man weniger Tiere schlachten muss.
Thomas, was denkst du nach unserer Diskussion? Sind Insekten die Rettung der Welternährung?
Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich befürchte, dass die Bedeutung von Insekten für die zukünftige Welternährung, ich meine jetzt tatsächlich die Humanernährung, in den aktuellen Diskussionen ja viel zu positiv eingeschätzt wird. Auch das kann man durch Zahlen untermauern. Ich möchte das mal machen. So gibt es Zahlen von der IPIFF, ja, das ist die International Platform for Insects for Food and Feed, also eine Art Interessensvertretung zur Förderung von Insekten als Lebens- und Futtermittel. Und die errechnen den mit Insekten erreichbaren Umsatz als essbare Insekten jetzt in der EU für das Jahr 2030 auf ca. 2 Milliarden Euro. Deutlich mehr als heute. Und das klingt natürlich im ersten Moment relativ viel. Tatsächlich ist aber der Gesamtmarkt an Lebensmitteln in der EU, der hat jetzt bereits ein Volumen von 1.700 Milliarden Euro. Das ist also fast 1.000-mal mehr als das, was man optimistischerweise mit Insekten erreichen kann. Entsprechende Berechnungen gibt es auch für den Umsatz und den Anteil an dem Gesamtmarkt für die Welt. Ich befürchte also, dass Insekten keine große Rolle bei der Lösung des Problems einer nachhaltigen Ernährung der steigenden Weltbevölkerung spielen werden. In diesem Zusammenhang muss man auch einen Punkt berücksichtigen, den man in solchen Nachhaltigkeitsdiskussionen oft etwas ausklammert. Die Probleme mit einer ausreichenden Ernährung, die haben ja nicht die Industrienationen. Wir haben ja eher ein Problem des Umgangs mit Überfluss, wenn man so sagen darf. Und für uns hier in den Industrienationen wäre es einer der einfachsten Schritte zur nachhaltigen Ernährung, wenn wir schlicht und einfach erstens weniger essen würden und zweitens weniger wegschmeißen würden. Man sollte sich, wenn es um diese Welternährungsprobleme geht, vielleicht eher überlegen, in welchen Ländern tatsächlich der steigende Bedarf an Lebensmitteln sein wird. Das wird vor allem in Asien und in Afrika sein. Und wenn dort dann Insekten eine Rolle für die Ernährung spielen können, dann müsste man vielleicht versuchen, mit den Ländern gemeinsam entsprechende Strategien zur Kultivierung und Verarbeitung entwickeln und halt dann speziell auch in den Ländern, wo sie dann den Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt zugutekommt. Also vor Ort gewissermaßen. Und ich denke, dass man nur so dann die in den nächsten Jahrzehnten riesigen Herausforderungen der Ernährungssicherung wirklich bewältigen kann.
Lieber Thomas, wie immer, vielen Dank. Wir dürfen also gespannt bleiben, was die Ernährungssicherheit unserer Welt angeht. Eine einfache Lösung scheint nicht in Sicht. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, vielleicht auch eine, die Sie mit uns diskutieren möchten. Schreiben Sie gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch zukünftig keine Folgen mehr verpassen möchten, abonnieren Sie gern unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.